Heute beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt im Epheserbrief, den wir vermutlich gerne großräumig umgehen würden. Ich weiß jedenfalls nicht, ob ich diesen Abschnitt mit euch anschauen würde, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, den Text im Epheserbrief lückenlos und genau anzuschauen. Weil dann hättet ihr gedacht, wieso bringt er jetzt diesen Text? Ist da irgendwas los in dieser Gemeinde, dass er sowas erzählen muss? Nein, wir sind jetzt einfach so weit, dass wir an diesem Abschnitt stehen. Es ist, was Paulus sagt, radikal und kompromisslos, schwarz-weiß, keine Grautöne, sowohl als auch und nicht entweder oder. Ich hoffe, ihr seid bereit, euch auf diesen Textabschnitt einzulassen und genau hinzuhören, im Wissen darum, dass wir es mit Gottes Wort zu tun haben, das in unser Leben hineinsprechen will. Und Paulus sagt das einmal seinem Mitarbeiter Timotheus so: Alles, was in der Schrift ist, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Eltern und Pädagogen wissen, dass es in der Erziehung oft klare Grenzen braucht. Es ist nötig zu wissen, was man darf und was man nicht tun sollte. Und wir können schlussendlich nur wachsen und reifen, wenn wir unsere Grenzen kennen und respektieren lernen. Also wagen wir uns an diesen Text und lesen wir ihn mit dem Wissen darum, dass er uns nicht verurteilen, sondern dass er uns helfen will, damit wir allen Anforderungen gewachsen sind, all das zu tun, was gut und richtig ist. Also ich lese mal diesen Abschnitt. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, das ist ein Götzendiener, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. In Ephesus muss sexuelle Unmoral, im Griechischen übrigens das Wort Porneia, Obszönitäten und Habgier verbreitet gewesen sein und deshalb für die Christen auch eine gewisse Gefahr. Die antike Welt war, was die sexuelle Moral betrifft, genauso schamlos wie unsere heutige westliche Welt. Wir haben heute einfach mehr Möglichkeiten, Schamlosigkeiten zu verbreiten, sei das durch Zeitschriften, Bücher, Filme, Radio, Fernsehen und Internet. Das gab es natürlich damals nicht. Prostitution und sexuelle Ausschweifungen jeglicher Art waren in Ephesus an der Tagesordnung bekannt und auch in gewisser Weise anerkannt. Als pulsierende, wichtige Hafenstadt, eine der drei wichtigsten Hafenstädte im Römischen Reich, war Ephesus für sexuelle Unmoral besonders anfällig. Es gab dort auch Bordelle, die kann man heute noch besichtigen, die Ausgrabungen wurden gemacht. Bestimmt hätte Paulus keine Worte über dieses Thema verloren, wenn in Ephesus ein hoher moralischer Standard die Regel gewesen wäre. Und würde uns Paulus heute schreiben, müsste er kein einziges Wort austauschen. Denn wie damals leben wir in einer schamlosen Welt. Heute kann man sich über jede noch so absurde sexuelle Praxis öffentlich äußern und man findet alles interessant und es scheint keine Tabus mehr zu geben und wenn es Tabus gibt, dann werden sie sukzessiv abgebaut. Jedenfalls ist das, was Paulus sagt, für uns hochaktuell. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Über sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit und Habgier sollen wir nicht einmal reden. Das soll bei uns kein Thema sein, jedenfalls kein Thema, mit dem wir uns in positiver Weise beschäftigen. Wenn wir uns mit solchen Gedanken beschäftigen und mit diesen Verhaltensweisen im Stillen sympathisieren, werden wir in der Gefahr stehen, dass wir diese sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit und Habgier verharmlosen. Und wenn wir das verharmlosen würden, wäre der Weg nicht weit, dass wir es selber tun. Man kann es ja mal ausprobieren. Es schadet ja nicht. Wir könnten von unseren Gedanken und Bildern, die sich in unseren Köpfen festsetzen, gefangen genommen werden. Gedanken können eine gewisse Eigendynamik bekommen. Und ich weiß, von was ich spreche, und das wisst ihr vermutlich selber auch, dass Gedanken wie beherrschend werden können in unserem Leben. Und wenn wir das nicht stoppen, werden wir in der Hoffnung, dass die Gedanken vielleicht dann verschwinden, zur Tat greifen und werden es tun. Und vielleicht im Stillen hoffen wir, wenn wir es dann getan haben, dann ist es mal endlich weg, dann habe ich es mal hinter mir, dann weiß ich's. Deshalb schreibt Jakobus in seinem Brief, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt, nachdem die Begierde nach dann schwanger geworden ist, also in unseren Gedanken kreist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Natürlich ist es eine Einbildung, wenn wir meinen, dass wir solche Gedanken loswerden können, wenn wir sie ausleben. Das Gegenteil ist der Fall. Es dreht sich alles noch weiter und wird noch absurder, noch perverser. Im Buch der Sprüche heißt es, Unterwelt und Abgrund werden niemals satt und des Menschen Augen sind unersättlich. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass das genau stimmt. Aber nicht nur Augen sind unersättlich, sondern auch die Gedanken, die wir uns dazu machen, sind unersättlich. Je mehr wir uns den Gedanken hingeben, je mehr wir sie kreisen lassen, desto mehr werden sie uns beherrschen. Deshalb sollten wir uns weder mit sexueller Unmoral, noch Schamlosigkeit, noch Habgier beschäftigen. Paulus gibt uns hier eigentlich einen ganz einfachen Tipp. Wir sollen wegschauen. Das ist nämlich die effektivste Methode, um nicht in Versuchung zu geraten. Ich habe kürzlich mal eine Reportage gesehen über Kindergarten und Kindererziehung. Und da haben sie den Kindern, glaube ich, eine Torte hingestellt, ich weiß nicht mehr genau was, sie haben gesagt, sie dürfen jetzt aber nicht von dieser Torte essen. Und die Kinder waren dann allein in diesem Raum, haben diese Torte vor sich gehabt. Und wenn sie nicht essen würden, dann bekommen sie dann noch eine Belohnung. Und dann wurden die Kinder gefilmt und das war wirklich interessant. Die einen Kinder haben wirklich auf diese Torte geschaut und früher oder später haben sie zugegriffen. Und dann gab es Kinder, die haben konsequent von der Torte weggeschaut. Einfach irgendwo anders hin. Und dann haben die Psychologen gesagt, das sei die beste Methode, davon wegzuschauen. Und diese Kinder haben durchgehalten. Sie haben einfach nicht auf die Torte geschaut. Hätten sie auf diese Torte geschaut, dann hätten sie genommen, aber sie wollten nichts. Vielleicht haben sie an die Belohnung gedacht oder weiß ich was. Sie haben wirklich den Kopf so abgedreht, vielleicht dann schon wieder geguckt und dann wieder weg. Das ist die effektivste Methode. Wegschauen. Wie heißt es so schön? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Natürlich ist klar, dass Wegschauen nicht immer einfach ist. Zumal wir mit unmoralischen und obszönen Bildern und Aussagen von allen Seiten belästigt werden. Wir werden nicht einmal gefragt, ob wir das wollen. Es wird uns einfach zugemutet. Ich bin auch mal erstaunt, bei Reportagen, da gehen die auf die Straße, halten den Leuten das Mikrofon hin und stellen ihnen die intimsten Fragen. Also da denke ich, was ist denn los? Das ist eine intime Sache, das ist denen ihre Sache. Aber die Leute geben Antwort. Wir können uns dazu entschließen, dass wir das, was uns zugemutet wird, nicht weiter ergründen wollen. Wenn ich will, dann kann ich ein anzügliches Mail, und solche bekomme ich ab und zu, löschen. Ich muss es nicht einmal öffnen, weil ich ja schon im Titel sehe, was das ungefähr sein könnte. Aber ich kann es auch öffnen und dann ist der Fall klar. Aber da muss ich nicht noch klicken, dass ich noch auf diese Webseite kann, dann kann ich es einfach löschen, weg. Ich kann das. Ich kann wegschauen. Ich kann das machen, wenn ich will. Also, wir sollen wegschauen und nun sagt Paulus noch, was wir als Christen vermeiden sollten. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Das sind Verhaltensweisen, die unter Christen nicht vorkommen sollten. Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze. Das ist den meisten Christen klar. Und so wie ich das beurteilen kann, zumindest so wie ich euch und die Christen erlebe, die ich kenne, mit denen ich verkehre, ist es normal, auch in unserer Gemeinde, dass wir uns so verhalten und dass solche Dinge bei uns nicht vorkommen. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, denn schamloses Benehmen, obszönes und gottloses Geschwätz würde uns als Christen unglaubwürdig machen. So bin ich dankbar, dass wir da einen guten Konsens haben. Christen sollen auch keine anzüglichen und zweideutigen Witze erzählen. Das sind Witze, die man eigentlich gar nicht hören will und wenn man hören will, man dann vielleicht doch lachen muss. Wenn wir Witze erzählen, dann sollten wir gute Witze erzählen, die nicht unter die Gürtellinie gehen, die nicht menschenverachtend sind und sich auch nicht über Gott lustig machen. Ich bin erstaunt bei einigen Komikern, wo ich denke, der ganze Witz, den die bringen, ist konstant unter der Gürtellinie. Ich bin manchmal erstaunt, dass es ihnen nicht peinlich ist, aber offenbar haben sie Erfolg mit dem. Aber als Christen sollten wir keine Witze machen, die unter die Gürtellinie gehen, die menschenverachtend sind, die sich über Gott lustig machen. Ich kann euch garantieren, dass es genügend gute Witze zum Erzählen gibt, sodass wir auf diese zweideutigen Witze komplett verzichten können. Nachdem nun Paulus gesagt hat, von was wir uns fernhalten und auf welche Verhaltensweisen wir verzichten sollten, zeigt er auch, auf was wir uns konzentrieren können. Es ist nämlich pädagogisch schlecht, wenn man nur sagt, was man nicht mehr darf, aber nicht sagt, wie man sich dann angemessen verhalten sollte. Dann entsteht ein Vakuum. Dann steht man hilflos da, weiß gar nicht, was man dann tun soll. Nun, Paulus sagt uns wie, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit zum Ausdruck. Damit spornt uns Paulus uns auf das Gute zu konzentrieren, das Positive im Leben, was uns geschenkt wurde, soll Gegenstand unserer Gedanken sein. Die größte Dankbarkeit gehört natürlich Gott selbst. Er hat uns das Leben geschenkt, das ewige Leben sogar. Seine Liebe zu uns ist dermaßen groß, dass er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld geopfert hat. Er ließ seinen Sohn für unsere Schuld bezahlen. Deshalb schreibt Paulus, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? Ja, genau. Es wird uns alles andere auch geschenkt. Alle Segnungen Gottes sind in Jesus, seinem Sohn, drin. Für dieses Geschenk können wir jeden Tag danken und wir werden erst recht, das kann ich euch garantieren, in der Ewigkeit danken, weil dann wird uns wirklich endlich klar sein, was das Großartiges eigentlich bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Dankbare Menschen sind zudem meistens freundliche und angenehme Menschen. Sie neigen nicht zu Eifersucht und Neid. Sie müssen sich nicht pausenlos mit anderen Menschen vergleichen. Sie sind einfach dankbar für das, was sie haben und verschwenden ihre Zeit nicht damit, darüber nachzudenken, was sie unbedingt auch noch bräuchten, um glücklich zu sein. Dankbare Menschen sind freie Menschen, weil sie nicht unbedingt mehr brauchen, um glücklich zu sein. Und so gelang es Paulus, mit jeder Situation zurechtzukommen. Er schrieb den Philippern: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Also sie haben ihn finanziell unterstützt auf seinen Reisen. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das Geheimnis seiner Zufriedenheit ist die Dankbarkeit. Er hat gelernt, in jeder Lebenslage für das, was da ist, dankbar zu sein und nicht darüber sich Gedanken zu machen, was er jetzt noch alles haben könnte und nicht hat und was für ein armer Mensch er ist, weil er das nicht hat. Er war einfach dankbar für das, was er hat. Dankbarkeit ist bis in unsere Beziehung hinein, hat bis in unsere Beziehung hinein positive Auswirkungen. Wenn ich Gott für meinen Ehepartner immer wieder danke, das kann ich jeden Tag machen übrigens, es gibt keine Einschränkung. Was ich hoffe, dass alle Verheirateten das tun, dann werde ich auch schwierige Abschnitte in der Ehe überstehen. Und nicht gleich bei der ersten größeren Unstimmigkeit nachdenken, ob ich mich in die Arme von jemand anderem begeben soll, um mich trösten zu lassen. Ich habe es ja verdient, weil meine Frau ist jetzt so böse mit mir. Jetzt muss ich mich halt trösten lassen. Man kann auch, wenn man eine angespannte Situation hat in der Ehe, kann man trotzdem Gott für seinen Partner danken. Es hat eine bewahrende Funktion. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Wir achten vorwiegend darauf, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben. Das ist nämlich auch das Problem von habgierigen Menschen. Es ist nicht so, dass sie unbedingt mehr bräuchten. Sie können weit mehr haben, als sie zum Leben benötigen, aber sie wollen immer mehr. Sie wollen reicher werden. Sie wollen zu den noch reicher und noch reicher werden. Ich will alles und noch viel mehr, das ist der Slogan der Habgier. Und unsere ganze Wirtschaft tendiert in diese Habgier, jedes Jahr mehr Umsatz. Ob es die Firma braucht oder nicht, ist egal, es muss einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr sein. Menschen werden unterdrückt, bekommen kleine Löhne, damit eine Firma mehr Millionen und Milliarden Gewinne hat, damit sie sagen kann, wir haben wieder so viel mehr geschafft. Und dann ist man viel mehr damit beschäftigt zu leben und sagt, schaut mal her, was ich alles habe und ich könnte mir zuschauen, ich werde immer mehr haben. Habgier. Was Paulus nun sagt, ist an Radikalität nicht zu überbieten. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält und von Habgier getrieben ist, das ist ein Götzendiener, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Das ist eigentlich das Radikale. Kurz, wer so lebt, wird nicht in den Himmel kommen. Da will sich in uns alles sträuben. Das kann doch nicht einfach so gesagt und stehen gelassen werden. Paulus macht nicht einmal einen Unterschied zwischen Menschen, die wiedergeboren sind und Jesus nachfolgen und jenen, die Jesus nicht nachfolgen. Er sagt einfach, platsch, die kommen dann halt nicht ins Himmelreich. Aber Paulus macht diesen Unterschied schon, aber nicht so, wie wir das tun. Wir sind uns gewohnt, alles an dem Ereignis der Bekehrung eines Menschen festzumachen. Egal wie er dann auch lebt, so ist und bleibt er ein Kind Gottes. Er hat sich bekehrt. Doch Paulus zeigt in allen seinen Briefen, könnt ihr alles durchlesen, das ist nicht von mir. In allen seinen Briefen, dass er davon ausgeht, wenn jemand wiedergeboren ist und Jesus nachfolgt, dass in seinem Leben konkrete Auswirkungen auf sein Verhalten haben wird. Mit seinem Hinweis auf den Götzendiener macht er die Epheser auf das tiefere Wesen solcher Verhaltensweisen aufmerksam. Es ist wie Götzendienst. Das heißt so viel, dass unmoralisches Leben, Habgier, dazu führen, dass Gott auf die Seite gestoßen wird und andere Werte verehrt werden. Der Mensch dient nicht mehr Gott, was eigentlich eine Folge der Bekehrung ist, sondern er dient einem Götzen. Auch gegenüber den Galatern schreibt Paulus, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und ich sage es noch einmal. Also das habe ich euch immer gesagt und ich werde es euch nochmals sagen. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Paulus bemüht sich in keiner Art und Weise, diese radikalen Äußerungen abzuschwächen. Er geht tatsächlich davon aus, dass ein Christ sich nicht so verhält, nicht in solchen Verhaltensweisen verharrt und sie als normal ansieht. Dabei ist Paulus der Apostel, der mit größter Leidenschaft für die Überzeugung eingestanden ist, dass der Mensch allein durch Glauben ohne Werke gerecht wird und ewiges Leben bekommt. Er lehnte jede Art von religiösem und moralischem Werk ab, jede Art. Wir werden als reiner Gnade gerettet. Die Rettung ist ein Geschenk Gottes. Das ist und bleibt absolut unbestritten. Das war die Leidenschaft von Paulus, müsst ihr nur Römerbrief lesen, die ersten Kapitel. Doch zeigen solche Aussagen im Epheserbrief, Galaterbrief und in anderen Briefen des Paulus, dass Paulus mit Jakobus übereinstimmt, der in seinem Brief betont, dass der Glaube an Jesus konkrete Auswirkungen im Leben hat. Er schreibt, wenn der Glaube keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Die Rettung ist ein Geschenk, das ewige Leben kann man nur geschenkt bekommen. Und wer dieses ewige Leben bekommen hat, der wird Jesus nachfolgen, Gott mit seinem Leben ehren. Und das hat auch eine moralische Dimension. Ich weiß, wir sagen dann schnell, jetzt geht es in Gesetzlichkeit, aber wir können es nicht anders sehen, als es eine moralische Dimension halt hat. Paulus warnt uns vor Leuten, die uns etwas anderes erzählen wollen. Sie wollen uns sagen, dass Gott sexuelle Ausschweifungen, Habgier und was auch immer nicht so tragisch nimmt. Er würde unsere Schwachheit kennen. Die Hauptsache sei, dass wir Jesus treu bleiben, was das dann auch immer heißen mag. Sie versuchen uns zu erklären, wenn Liebe im Spiel ist, dann könne Gott gar nichts dagegen haben, denn er sei ja der Gott der Liebe. Wie soll er etwas gegen Liebe haben? Natürlich hat er nichts gegen Liebe. Ist mir auch klar. Und so erklärte mir ein Mann, dass er kein Problem darin sehe, ein christlicher Mann, wenn er mit einer Frau, sei es auch nur einmalig, ins Bett gehen würde, die das auch möchte und damit einverstanden sei. Wenn das aus Liebe und Zuneigung geschehe und niemand zu einer Handlung gezwungen werde, dann wäre das auch für Gott okay. Es komme dann niemand zu Schaden. Mach einfach das, zu was du Lust hast, solange du niemandem Schmerz und Schaden zufügst, ist das schon in Ordnung, auch für Gott. Denn Schaden zufügen ist lieblos. Paulus warnt davor, uns von solchen Argumenten beeinflussen zu lassen. Lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen. Was diese Leute behaupten, ist eine Täuschung. Es sind Illusionen. Es ist nicht egal, wenn ich mit irgendjemandem ins Bett gehe, selbst wenn der andere einverstanden ist. Es geht nicht nur darum, ob es für mich stimmt, es geht auch darum, ob es für Gott stimmt. Es geht darum, will ich ein Leben führen, das Gott gefällt oder nicht. Natürlich, ich kann das machen. Ich habe jegliche Freiheit. Die Frage ist, was ich leben will, was mir wichtig ist im Leben. Auf jeden Fall hat das, was mir dieser Mann erklärt hat, mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Ich kenne einen Schlagersänger, einen Bekannter, der hat, ich weiß nicht, mit wie vielen 100 Frauen er geschlafen hat, also ich glaube, es sind gegen 1000, und er sagt, ich habe jede irgendwie geliebt. Ja, okay. Ich kann mir das vorstellen. Das würde ich vermutlich auch sagen, weil es ist einfach dann schöner. Aber es mag sich vielleicht gut anfühlen, das will ich gar nicht bestreiten. Es mag schön sein, will ich auch nicht bestreiten. Das mag alles stimmen, aber was sich gut anfühlt, ist noch keine Liebe. Und selbst wenn beide einverstanden sind, bedeutet das nicht, dass daraus kein Schaden entsteht. Auch wenn ich im Internet Pornoseiten besuche, dann füge ich Menschen indirekt Schaden zu. Weil ich Bilder benutze, die Menschen zum Konsumgut degradieren, entwürdigen, unterdrücken und missbrauchen. Und ich mache mich mitschuldig am Missbrauch dieser Menschen. So einfach ist eben dann die Welt doch wieder nicht. Paulus meint, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und darin warnt er uns. Er meint, wir sollen darauf achten, dass wir uns nicht dem Einfluss solcher Leute aussetzen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Und übrigens auch den Korinthern gegenüber sagt er auch etwas in diese Richtung. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Oder wie Luther übersetzt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das sagt der Christen. Wohlbemerkt. Er sagt den Christen nicht, ja, ihr seid ja jetzt, der Heilige Geist lebt in uns, jetzt seid ihr von allem gefeit. Nein, schlechter Umgang verdirbt den guten Charakter. Das sagt er zu Christen. Es ist wichtig, dass wir entscheiden, von wem wir uns beeinflussen lassen wollen. Mit welchen Menschen will ich verkehren? Will ich Freunde, die ständig Obszönitäten und zweideutige Witze von sich geben? Will ich mich mit unzähligen Filmen vollstopfen, die dem, was ich eigentlich glaube und lebe, diametral entgegengesetzt sind? Bin ich sicher, dass ich dem allem standhalten kann? Kann ich sicher sein, dass mich das nicht vom Weg mit Jesus abbringt? Oder vielleicht sogar von meinem Ehepartner wegschwemmt. Brandgefährlich wird es, wenn ich nicht mehr in der Bibel lese. Und wir hören dann meistens auf, in der Bibel zu lesen, weil es uns nervt, weil es uns eben korrigiert und an solche Abschnitte führt, wie jetzt hier Paulus schreibt im Epheserbrief. Wenn ich aufhöre zu beten, wenn ich die Gemeinschaft mit Christen nicht mehr pflege und wenn ich meine, ich könnte den Glauben für mich selbst leben. Lass es dir sagen, ob du es mir glaubst oder nicht, du wirst das alleine nicht schaffen. Auch ich werde es alleine nicht schaffen, selbst wenn ich Theologie studiert habe. Ich brauche die Gemeinschaft anderer Christen. Du brauchst die Gemeinde, den Leib Christi. Du brauchst gute Freunde, die auch mit Jesus unterwegs sind. Alleine sind wir nicht stark. Nicht so stark, wie wir uns vielleicht einbilden. Und deshalb stellt uns Gott in die Gemeinschaft, wie Paulus schreibt, nicht Juden, Sklaven oder Freie sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Dadurch sind wir in eine Gemeinschaft hineingestellt worden. Das ist Gottes Plan. Das ist seine Absicht. Und seine Absicht ist nicht, dass wir Konsumenten sind und wie einem großen Warenhaus holen wir mal auf dieser Webseite die Predigt, auf der anderen Webseite holen wir noch irgendwas und dann gehen wir noch irgendwo einen Lobpreis haben, aber nirgendwo wirklich eingebunden zu seinem Leib. Das war nicht Gottes Idee. Wir brauchen das. Dieser Abschnitt im Epheserbrief ist radikal. Es ist auch keine einmalige Aussage, sondern Paulus betont das in verschiedenen Briefen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit jeder Art und Habgier sind bei Paulus Anzeichen eines gottlosen Lebens. Und im nächsten Abschnitt, den wir anschauen werden, erklärt er nochmals, was uns dazu befähigt, dass wir anders leben können. Denn so viel sei schon mal gesagt, aus eigener Kraft wird ein Mensch kein Leben führen können, das Gott gefällt. Dazu benötigen wir eine fundamentale Veränderung, die nur Gott in uns bewirken kann. Das ist klar. Denn ohne das ist alles, was wir in Anstrengungen machen, Gesetzlichkeit. Es braucht eine grundlegende Veränderung, die nur Gott in unserem Leben vollziehen kann. Und so sagt Paulus im Anschluss an den heutigen Text, und wir werden das dann nächstes Mal noch genauer anschauen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also lassen wir uns nicht täuschen, leben wir als Kinder des Lichts. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort, das manchmal doch ziemlich radikal uns entgegenkommt. Aber ich glaube, es ist deine Liebe, die uns davon abhalten will, etwas zu tun, was dir nicht gefällt, dass wir uns dadurch ins eigene Fleisch schneiden. So hast du schon im Alten Testament deinem Volk durch Propheten dein Volk gewarnt, um sie zu dir zurückzuholen. Und ich danke dir, ja, dass du uns so liebst, dass du uns das zumutest, weil du willst, dass wir ein Leben führen, das dir gefällt, damit du dich schlussendlich über uns erbarmst in der Ewigkeit. Und du siehst, was den einen und anderen von uns beschäftigt, vielleicht ganz schwierige Fragen, die vielleicht auch nicht jetzt gerade beantwortet werden können, aber die wühlen, und schenke, dass diese Fragen geklärt werden können. Und dass du Schritt um Schritt mitgehst. Und dort, wo Veränderung und Heilung möglich ist und nötig ist, möglich ist sie in jedem Fall, nötig ist, dass du hilfst. Denn wir sind deine Kinder, Kinder des Lichts. Amen.